Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 30. Juni 2024. Gestern starteten wir mit einer längst überfälligen Hymne auf das sagenhafte Tischfußballspiel Tipkick, der 100. Geburtstag. Und heute darf ich Ihnen noch erfreuter die neue Druckausgabe der Weltwoche vorstellen, die traditionsgemäß am Donnerstag erscheint. Es ist ein sehr spezielles Blatt, das meine Kollegen da vorlegen, inspiriert durch den unmittelbar bevorstehenden Geburtstag, den 94. Geburtstag der Leinwandlegende und auch des großen Filmemachers und Regisseurs Clint Eastwood, einer der bedeutenden Unangepassten unserer Zeit, der eine wahnsinnige Laufbahn hingelegt hat, am Anfang in Italo-Western, in Fernsehserien aufgetreten ist, da hat man ihn nicht so ernst genommen, dann die Dirty Harry-Filme mit den unsterblichen Dialogzeilen, wurde dann heftig kritisiert als reaktionäres Vollstrecker-Kino. Aber Clint Eastwood, da steckte eben immer noch viel mehr drin und er ist ja dann hervorgetreten mit einer ganzen Reihe auch hochsensibler, sogar richtiggehend feministischer Filme. Einer seiner besten natürlich Unforgiven, der Western, der ganz unglaublich gute Spätwestern von, ich glaube, 1994 mit Clint Eastwood selbstverständlich, aber dann auch mit Gene Hackman in der Rolle des bösartigen Sheriffs. Richard Harris ist noch dabei und Morgan Freeman, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben. Das ist einer der ganz großen, der ultimative Spätwestern aus der Regie von Clint Eastwood. Und wir haben diesen Geburtstag jetzt nicht einfach zum Anlass genommen, um Clint Eastwood abzufeiern, sondern wir haben eine Liebeserklärung ans Kino insgesamt daraus abgeleitet mit einem Bild, das für mich auch als großer Kinofan und ehemaliger Filmkritiker natürlich alle möglichen Uremotionen weckt. Es ist der John Wayne hier in der Landschaft des Monument Valley. John Wayne, der Westernheld sozusagen selber, eine Art reitendes Monument Valley. Hier schauen Sie selbst das neue Titelbild, das extemporiert, etwas aus der Reihe tanzt, wenn wir da die garstigen Entwicklungen und Nachrichten aus der Gegenwart beleuchten. Liebeserklärung ans Kino. Jörg Friedrich würdigt Filmmonumente von John Wayne bis Marilyn Monroe. Uwe Tellkamp gratuliert Clint Eastwood und Wolfram Knorr würdigt Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, auch eine der ganz interessanten Filmemachererscheinungen Hollywoods mit Meilensteinen in Erscheinung getreten und ganz für mich natürlich eine Riesenfreude, Jörg Friedrich, der Schriftsteller, große Sachbuchautor mit seiner Hommage, mit seiner Liebeserklärung ans Kino und eine Premiere, Uwe Tellkamp, Gewinner des Deutschen Buchpreises mit seinem Schlüsselroman Der Turm über Clint Eastwood, eine sehr persönliche, auch in seine DDR-Kindheit zurückblendende Erinnerung. Das die Schwerpunkte. Aber wir haben noch viel mehr natürlich in der Weltwoche drin. Wir beschäftigen uns politisch vor allem mit der Ukraine-Konferenz. Ich komme dann gleich noch darauf bei den News. Da haben wir auch Primeurs. Die Russen haben nun definitiv abgesagt. Botschafter Garmonin in Bern erklärte uns, dass selbst wenn Russland eingeladen würde, sie würde nicht kommen, weil da hinter dem Rücken Russlands verhandelt werde. 9 von 10 Selenskyj-Forderungen seien erfüllt, denn das Schlusskommuniqué dieser Konferenz liege bereits vor. Das ist ja meistens bei solchen Veranstaltungen der Fall, dass man im Grunde das nur noch für die Galerie macht. Die eigentlichen Einigungen und Ergebnisse, die stehen von Anfang an fest, damit man keine bösen Überraschungen erlebt, gewissermaßen die Inszenierung für die Galerie. Manchmal ändert sich vielleicht auch noch etwas, wir werden sehen. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Also hier eine klare Aussage von Botschafter Garmonin, dem russischen Botschafter in Bern. Ihn erinnere diese Konferenz an Tschechei 1938, als da die Westmächte zusammen mit Hitler die Tschechoslowakei aufgetrennt hätten. Das sind natürlich harte Worte des Botschafters, aber man muss sie einfach mal so stehen lassen und kann sie zur Kenntnis nehmen und jeder darf sich dann ja seine Meinung bilden. Auf jeden Fall ist diese Konferenz sicherlich nicht geeignet, die Position der Schweiz als neutrales Land zu festigen. Wir haben allerdings auch andere Einschätzungen dazu im Blatt. Ich habe es bereits erwähnt, Ex-Botschafter Jean-Daniel Rouch. Ich habe ihn befragt. Er tritt ja jetzt mit seinen Memoiren hervor, Erfahrungen eines Diplomaten, Frieden und Gerechtigkeit. Das wird im Weltwoche Verlag Anfang Juni herauskommen, am 12. oder am 14. Hängt noch etwas von den Auslieferungsfristen der Druckerei ab. Wir haben da eine sehr schöne Ausgabe gestaltet, also wirklich auch bibliophil. Das können Sie in ein Büchergestell stellen. Das gibt etwas her. Das ist nicht einfach Gebrauchs- und Wegwerfliteratur, sondern es ist wirklich ein gehaltvolles Buch und hat ja auch schon jetzt im Vorfeld seiner deutschen Erscheinung große Debatten ausgelöst in unseren Zeitungen, Interviews. Die Nachfrage nach Jean-Daniel Rouch ist groß, weil er eben tatsächlich in ganz wesentlichen Brennpunkten des internationalen Geschehens in Erscheinung trat und sich da seine Eindrücke und Erfahrungen gesammelt hat. Kommen wir zu den Nachrichten, meine Damen und Herren. Also unbedingt die Weltwoche hier packen mit dieser Spezialschwerpunktsetzung für die Kinofreunde unter uns. Und ich gehöre selber dazu. Ich hoffe, wir können damit möglichst viele Menschen inspirieren. Ja, über die Ukraine-Konferenz haben wir gesprochen. Chance oder Schande, das ist der Titel meines Editorials, geht es natürlich auch um diese Frage. Bei Nemo, dem Superstar sozusagen, der Schweizer Bildschirme, dem Gewinner des European Song Contest, da könnte sich jetzt ein Nebel lichten oder eine unerfreuliche Wolke zieht da auf. Traut man norwegischen Zeitungen, dann ist dieser Nemo da verstrickt in ganz üble Machenschaften gegenüber den israelischen Teilnehmern am European Song Contest. Da hat es ja ein Intrigengewirr gegeben im Hintergrund. Man wollte die Israelis rausmobben, man wollte, dass sie gar nicht auftreten können. Und offensichtlich, das decken nun diese norwegischen Kollegen auf. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung, aber das ist eine seriöse Recherche. Decken sie auf, dass der Schweizer Gewinner da eben auch massiv Druck gemacht habe und sich auch beteiligt habe an Forderungen, dass man Israel gar nicht auftreten lassen solle. Und er habe deshalb auch nicht teilgenommen an der Flaggenprobe da des European Song Contest. Der SRF-Delegationsleiter widerspricht dieser Darstellung. Auf jeden Fall darf man hier festhalten, dass Aufklärungsbedarf dringend gefordert ist. Der Tagesanzeiger, ich habe es bereits angesprochen in meiner gestrigen Sendung, ärgert sich über diese Pöstchenjäger da im Ständerat und die Intransparenz. Besonders kritisiert wird unter anderem der FDP-Ständerat aus dem Kanton Luzern, Damian Müller. Das ist ein stadtbekannt, könnte man sagen, landesweit bekannter Pöstchensammler. Das ist ja die große Unsitte im Bundeshaus, dass kaum sind sie gewählt, lassen sie sich da in bestimmte Beiräte und eben Nebenämter hineinziehen, die dann sehr gut dotiert sind. Da kommen sie gut und gerne auf ein paar hunderttausend Franken Monatsverdienst. Und ist ja nicht etwas dagegen auszusetzen, wenn ein Lobbyist oder ein Interessenvertreter sich als dieser Interessenvertreter wählen lässt nach Bern. Aber wenn sie dann eben gewählt werden als Nationalrat oder Ständerat und dann kommen diese Lobbyorganisationen und kaufen sie ein mit Geld, damit sie dann in Bern ihr Mandat einsetzen für die Interessen dieser Gruppe. Allerdings bei den Wahlen waren sie noch nicht dabei. Das heißt, der Wähler hatte darüber gar keinen Aufschluss, er wusste nicht Bescheid. Und jetzt sperren sich eben diese Herrschaften auch noch gegen die Transparenz, insbesondere der Ständerat. Ich habe darüber berichtet. Das ist ja dann der Gipfel des Skandals, also dass man sich schon sozusagen postfestum dann hier einkaufen lässt, aber dass der Wähler darüber erfahren soll, das ist auch nicht in Ordnung. Das geht natürlich nicht, denn da ist selbstverständlich ein Unternehmer zur Transparenz verpflichtet. Daniel Josic übrigens, der Zürcher SP-Ständerat, ebenfalls stark in der Kritik des Tagesanzeigers. Nun, Sie verargen es mir nicht, wenn ich da eine Erinnerung einblende von 2019. Ich habe nämlich damals selber für den Ständerat kandidiert im Kanton Zürich und habe an einer Medienkonferenz genau diesen Missstand ins Zentrum gerückt. Und ich kann mich sehr gut erinnern, in der NZZ am Sonntag, nein, im Tagesanzeiger vor allem, sind seitenlange Artikel gegen mich erschienen, die mich kritisiert haben, dass ich jetzt da diese Ständeräte, die hochwohllöblichen Josic und damals auch noch den Rudi Noser angreife, die über 20 solcher Nebenpöstchen hatten. Also der Tagesanzeiger damals auf voll auf der anderen Seite. Und die haben also auf mich eingefeuert und mich da abgezogen auf die Unterhosen, wollten dann wissen, was ich verdiene. Ich habe gesagt, ja gut, ich bin Unternehmer, ich habe dann sogar mein Salär offengelegt, habe alles transparent gemacht in diesem Zusammenhang. Und trotzdem, also kein gnädiges Wort. Allerdings muss man sich ja vielleicht auch fragen, als Politiker, wenn man vom Tagesanzeiger gelobt wird, macht man möglicherweise etwas falsch. Das sind Gedanken, die mir jetzt durch den Kopf gehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gut, dass sich da etwas bewegt hat, und ich bilde mir natürlich in meinem grenzenlosen Narzissmus und in meiner Selbstbezogenheit ein, dass mein Schmetterlingsflügelschlag damals vor 5 Jahren mit 5-jähriger Verzögerung nun doch noch sozusagen als Fruchtbildung aufgegangen ist in den Hirnen dieser Journalisten, die nun also tatsächlich diese Ämtli kritisieren. Und vor allem auch die Ständeräte, die sagen, solche Nebenämter sind Privatsache. Das sind sie eben nicht, meine Damen und Herren. Und allmählich merken es sogar die Journalisten. Das Walliser SP-Urgestein und der Weltwoche-Kolumnist Peter Bodermann hat sich auch wieder einmal treffsicher in die Schlagzeilen manövriert. Er wettet satte 100.000 Franken, dass ein Walliser Energieunternehmen schon in wenigen Jahren pleite ist. Diese Firma versorgt 12 Gemeinden mit Strom. In 6 Jahren prophezeit Bodermann die Nachlassstundung. Der Brieger Stadtpräsident Matthias Bellwald geht die Wette ein. Er ist Vizepräsident des Energieunternehmens und voller Vertrauen. Der Berner Rechtsprofessor Peter V. Kunz hat sich auch noch eingeschaltet und hält die Wette gegenüber dem Blick für legal. Sie könne aber nicht rechtlich eingetrieben werden, denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Dies die Analyse von Peter V. Kunz. Und im Zusammenhang mit der Ukraine-Konferenz bleibt nachzutragen, dass, vielleicht haben Sie es gesehen, der französische Präsident Emmanuel Macron ist ja derzeit in Deutschland unterwegs, und er hat dort also sehr martialische Töne angeschlagen. Nicht nur die Aufrüstung gepredigt, sondern auch die Notwendigkeit, dass die NATO nun Bodentruppen, dass Europa Bodentruppen vor allem in die Ukraine schicken solle. Und das wäre eine absolute Tragödie. Und als ich das gelesen habe, dann habe ich mich schon gefragt, um Himmels Willen, haben diese Wahnsinnigen eigentlich überhaupt nichts gelernt aus der Geschichte? Ich meine, diese komplette Verblendung, die auf einer, aus meiner Sicht, falschen Feindbildanalyse Russlands beruht. Jetzt kann man mir ja entgegenhalten, ich irre mich, ich sei ein Russlandverharmloser oder ein Putin-Versteher oder ein himmeltrauriger Landesverräter. Man kann mir ja diese Schlötterling alle anhängen, sie sind zwar falsch, aber man darf ja alles sagen im Rahmen der Legalität. Aber allein die Tatsache, wie diese Diskussionen, meine Damen und Herren, geführt werden, über diesen Krieg, diese Einseitigkeit, diese Ausblendung, die zeigt Ihnen doch, dass aus so einer Diskussion nichts Gescheites hervorgehen kann. Bei so gravierenden Entscheidungen muss doch eine kontroverse Debatte stattfinden, aber das ist nicht möglich, denn alle, die sich äußern, werden zusammengestaucht. Die werden für personae non grata erklärt, für unerwünscht. Nehmen Sie den CDU-Vorsitzenden Merz, ich werde dann in der internationalen Ausgabe noch darüber sprechen. Er hat an einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, Leute, die prorussische Positionen haben, sind für uns kein Gesprächspartner, sind kein Partner. Ja, was heißt denn eigentlich eine prorussische Position, meine Damen und Herren? Was ist damit gemeint? Wenn ich sage, wir sollten keinen Atombombenteppich auf Russland legen, ist jetzt das eine prorussische Position? Wenn ich sage, wir hätten vielleicht 2022 diesen Friedensdeal akzeptieren sollen, beziehungsweise die Amerikaner, dann wären Tausende von Ukrainern nicht gestorben und auch nicht Tausende von Russen. Ist das eine pro-russische? Aus meiner Sicht ist es eine pro-ukrainische Position, aber es ist nicht die Position von Präsident Zelensky. Allerdings, Präsident Zelensky war damals einverstanden mit dieser Friedenseinigung, aber er wurde zurückgepfiffen, weil dieser Zelensky offensichtlich, Entschuldigung, zu einer Art Kettenhund des Pentagon gestaltet, umgebaut worden ist, umfunktioniert. Und so geht es eben nicht, meine Damen und Herren. Also, es ist schon fürchterlich und wir sehen jetzt auf fast für einer abschüssigen, schlüpfrigen Bahn, da diese Staatsmänner sind, da diese Staatsschauspieler, ich kann es nicht anders sagen, in ihrer ganzen geballten Verantwortungslosigkeit. Und dass die Schweiz ausgerechnet in dieser Situation auch den Kopf verliert, mag zwar nicht erstaunen angesichts der allgemeinen, weit verbreiteten Kopflosigkeit, aber es ist trotzdem eine Tragödie, denn die neutrale Schweiz wäre eine Hoffnung in dieser verrückten Zeit. Meine Damen und Herren, wir stoppen hier einmal fürs Erste. Ich werde dann gleich die internationale Ausgabe nachreichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Machen Sie es gut. Bis bald. Einen schönen Tag.